Verehrte Gastgeber, meine Damen und Herren, liebe junge Teilnehmer, beginnen kann ich nicht mit der Lage von heute, sondern ein Rückblick ist nötig. Denn ob die Europäische Union unterwegs ist zur politischen Union, ist eigentlich die Frage einer Jahrhundertentwicklung. Also der Zweite Weltkrieg ging seinem Ende entgegen. Eine nationalsozialistische Herrschaft über unseren Kontinent war verhindert. Welche Zukunft wartete nun auf Europa? Im Februar 1945 entstand dafür die neue Landkarte der Sieger. Durch eine Linie von Norden nach Süden wurde der Kontinent geteilt. Es war das Werk von Roosevelt und Stalin bei ihrem Treffen in Jalta am Schwarzen Meer. Churchill war dabei. 2 Monate nach Kriegsende folgte die Potsdamer Konferenz. Sie bestätigte, dass es nun Amerika und die Sowjetunion waren, die Europa beherrschten. Zwischen beiden schien dem Kontinent nur noch die Funktion einer Pufferzone zu verbleiben. Und wo blieb Churchill? Noch vor Abschluss in Potsdam wurde er zunächst einmal zu Hause abgewählt. Aber die europäische Tragödie trieb auch ihn um. Was konnte denn nun geschehen, um den neuen Tumult unter den Siegern zu überwinden? Wie konnte man mit Chaos und Verzweiflung bei den Verlierern fertig werden? Und so kam gerade ungefähr jetzt vor 60 Jahren Churchill nach Zürich mit dem Mut und der Weitsicht einer kurzen und klaren Rede, rief er uns auf, die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen. Seine Worte elektrisierten die erschöpfte Welt. Lasst uns wieder eine europäische Familie schaffen, so rief er aus. Eine großherzige Klugheit und ein Blessed Act of Oblivion können uns dabei helfen. Die beiden großen Nationen Frankreich und Deutschland sollen als Partner die Sache anführen. Das Vereinigte Königreich mit dem Commonwealth, die USA und auch die Sowjetunion sollen als Freunde das neue Europa fördern. Churchills Appell war von singulärer historischer Kraft. Er legte damit so eine Art Grundstein für die kommende Zeit. Aber was sind denn Vereinigte Staaten? An eine veritable Nation wie die USA hat Churchill zweifellos nicht gedacht. Er wusste, dass dies unter den zahlreichen europäischen Völkern mit ihrer eigenständigen, vielfach tausendjährigen Geschichte unerreichbar bleiben würde. Stets hat er gerade vor der Tradition der kleineren Nationen klugen Respekt praktiziert. Für eine imperiale Macht ja auch ganz angebracht. Behutsam behandelte er aber auch seine Erwartungen an die größeren europäischen Länder. Sowohl in London als auch in Paris hatten alsbald nach Kriegsende eigenständige Planungen eingesetzt. Beide Nationen waren keine Weltmacht mehr. Beide aber suchten nach neuen Wegen, um einen weltpolitischen Einfluss zurückzugewinnen. Für Großbritannien gediehen alte Prägungen zu neuen Impulsen. Gewiss, seit mehr als 2 Jahrtausenden hatte Britannien historisch stets zu Europa gezählt. Bis heute findet sich in den Atlanten der Welt kein Europa ohne die britischen Inseln. Zugleich aber hatten die Briten nach turbulenter Vorgeschichte mit Amerika auch so quasi als aufgeklärte Mitgründer gewirkt. Ja, sie hatten sogar manches Neue, Wichtige aus dem Bereich der Aufklärung dorthin exportiert. Für sich zu Hause war es ihnen damit noch nicht ganz geheuer. Also sollte es erst einmal jenseits des Atlantiks ausprobiert werden. Nun also hatte die USA, sie die einst führende Weltmacht, abgelöst. Dabei blieben die besonderen Bindungen bestehen und so wurde es für die Briten beinahe selbstverständlich, die berühmten Special Relations mit der neuen, der veritablen Großmacht auszubauen. Dort suchten sie ihren Schwerpunkt für die eigene Weltorientierung. So wurde es in London vollzogen, oft beinahe bedingungslos und daher im Lauf der Zeit bis in die Gegenwart hinein auch nicht selten reichlich einflusslos. War dieser Kurs mit dem Beitritt zu einer europäischen Gemeinschaft überhaupt vereinbar? Beim Volksentscheid 1975 entschied man sich im Inselreich dafür. Damals gab es drüben die Sorge, gegenüber einem auf den Inseln so empfundenen kontinentalen Wirtschaftswunder quasi zum kranken Mann Europas zu werden. Über das empfahlen auch die Amerikaner den britischen Freunden den Beitritt. Heute aber, 30 Jahre später, herrscht beinahe eine umgekehrte Stimmung vor. Dies ist für die zentrale Frage meines Themas, ob wir denn unterwegs zu einer politischen Union sind, von einer ziemlich großen Bedeutung. Gegenwärtig sind Kenntnis von und Interesse für die Europäische Union im Inselreich kaum aufzuspüren. Da wird immer wieder gefragt, ob der Kanal nicht breiter sei als der Atlantik. Man hört dann drüben bei den so wetterkundigen Briten die Meldung, there is fog on the channel, the continent is isolated. Der Hauptgrund für diese Distanz aber ist nicht die Bruderliebe zu Amerika. Er liegt vielmehr bei den nicht immer einladenden Verhältnissen heute in der Europäischen Union. Warum denn sich den Ärger über eine halb gescheiterte Verfassung aufzuladen, wo man doch auf den britischen Inseln seit Olems Zeiten ohne einen geschriebenen Verfassungstext ganz vergnüglich lebt? Europäische Erweiterung, neue Wellen von Migration, das alles bringt doch nur Probleme. Vor allem aber stehen nach meinem Eindruck die Briten unter dem Eindruck, dass mit ihrer Prosperität dem Kontinent heute, obwohl bei Lichte besehen auch die Engländer selbst neben der strahlenden Blüte des Finanzplatzes London viele der wichtigsten Entwicklungen noch auf sich warten lassen, also von der Bahn, der Post bis zum Gesundheitswesen und anderen sozialen hinein, dass es mit ihrer Einsicht von dem, was auf dem Kontinent vor sich geht, eben nicht gut genug bestellt ist. So ist also der beherrschende Eindruck in Großbritannien, erst wenn kräftige wirtschaftliche und soziale Reformen in Frankreich und in Deutschland und in Italien den Kontinent wieder aufblühen lassen, wird sich das Europawetter in den im Vereinigten Königreich bessern und dann wahrscheinlich ziemlich rasch. Wir brauchen für eine politische Union Großbritannien. Auf dem Weg dorthin ist die erfolgreiche Lösung unserer kontinentalen Hausaufgaben diesseits des Kanals von eminenter Bedeutung. Frankreich ging von vornherein andere Wege. Zumal de Gaulle war von Abneigung gegen die angelsächsischen Mächte geprägt. Sie hatten sein Land nie wirklich zum Kern der wahren Weltkriegssieger gezählt, ihn selbst kaum ausreichend einbezogen. Also nahmen er wie andere französische Politiker Churchills Zürcher Appell auf ihre eigene Art wahr. Es ging ihnen ganz eindeutig um eine neue französische Stimmung in der Weltpolitik. Sie waren aber allein durch ihr Land nicht mehr erreichbar, diese Position, sondern nur in einem europäischen Verbund, diesen aber unter französischer Führung. Also machte man sich in Frankreich auf diesen Weg, gestärkt durch Deutschland und die anderen Gründungsmitglieder des werdenden Europa. Als Churchill seine Rede in Zürich hielt, war Deutschland geteilt, die Westdeutsche Bundesrepublik noch nicht gegründet. Churchill hatte sogar angeregt, dass die traditionellen alten deutschen Provinzen ja auch einzeln als Mitglieder beitreten könnten. Das wurde natürlich niemals ernsthaft erwogen. Im freien Teil Deutschlands herrschte damals tiefe Erleichterung über die neu gebotene Partnerschaft mit der westlichen Welt. Es war die unverhofft frühe Klärung, international wieder aufgenommen und eben auch gebraucht zu werden. Gegen die führende Rolle Frankreichs auf dem Kontinent gab es in Bonn keinerlei Einwendungen. Adenauer förderte sie nachhaltig, indem er sie zugleich mit seinen engen Beziehungen zu den USA verband. Also mit unserer entscheidenden Schutzmacht im frisch entfalteten Kalten Krieg, mit einem Amerika, das sich zugleich durch den Marshallplan maßgeblich am materiellen Wiederaufbau des besiegten Landes beteiligte. Das alles ist natürlich jedermann bekannt heute. Dennoch sind kurze historische Rückblicke zur Orientierung in der Gegenwart, wie ich finde, kaum entbehrlich. Ich will nun in drei Abschnitten mich der weiteren Entwicklung der Gemeinschaft widmen. Zunächst dem kontinuierlichen Aufstieg des Kontinents, sodann dem Ringen um Vertiefung und Erweiterung und danach der Rolle Europas im gegenwärtigen krisenhaften Globalismus-Dschungel. Unter der Präsidentschaft des großen Europäers Jean Monnet führte der erste Integrationsschritt in die Montanunion. Da ging es um Kohle und Stahl. Das waren nicht nur Zukunftsindustrien. Mit ihrer Integration galt es, jede neue nationale Aufrüstung gegeneinander zu verhindern. Wer erinnert sich heute noch daran? Es war aber eine historisch neue, eine zentrale Verpflichtung, um jahrhundertealte kriegerische Feindschaften zu überwinden. Das Ziel war von vornherein politisch, keineswegs primär wirtschaftlich. Mit dem nächsten Schritt sollte die Europäische Verteidigungsgemeinschaft geschaffen werden. Freilich fand sie in der französischen Nationalversammlung keine Mehrheit. An ihre Stelle trat 1957 mit den Römerverträgen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Wir haben natürlich Grund, im Frühjahr des kommenden Jahres dieses entscheidenden 50 Jahre alten Schrittes gemeinsam zu gedenken. So war also aus der EVG die EWG geworden. Der Binnenmarkt entstand, er gedieh zu einer weltpolitisch außerordentlichen Leistung, zumal unter der späteren treibenden Führung des Kommissionspräsidenten Jacques Delors. Die vier Freiheiten wurden vereinbart, die unbehinderte Mobilität für Personen, Güter, Dienstleistungen und Kapital. Die Agrarpolitik wurde zusammengefasst, die Außenhandelspolitik integriert. Es gab wichtige gemeinsame Umweltinitiativen. In der Welthandelsorganisation spricht die EU mit einer Stimme. Die Wettbewerbsordnung am Binnenmarkt unterliegt einer zentralen Lenkung und Kontrolle. Beides begründet weltweit Respekt vor Europa. Ein allgemeines europäisches Rechtsregelwerk entstand, der Acquis Communautaire. Ein europäischer Gerichtshof wurde begründet mit verbindlichen Entscheidungen für die nationale Rechtssphäre. Der Erfolg des europäischen Binnenmarktes, dieses weltgrößten Wirtschaftsraumes, führte rasch zur Herausforderung, neue Länder aus Europa zur Mitgliedschaft einzuladen oder genauer gesagt, ihrem eigenen Verlangen nach Aufnahme entgegenzukommen. Die sogenannten Kopenhagener Kriterien wurden beschlossen. Mit ihnen legte sich die EU vor allem auf politische, aber auch auf wirtschaftliche Voraussetzungen für die Aufnahme neuer Mitglieder fest. Das alles klingt ziemlich nüchtern. Dennoch ist es schon Ausdruck einer historisch beispiellosen Entwicklung. Wir dürfen ja nicht vergessen, war noch mitten im Zweiten Weltkrieg die Mehrheit der europäischen Völker ihrer Selbstbestimmung beraubt. So war nun nichts Geringeres in Gang gekommen, als Schritt für Schritt die Freiheit auszubreiten. Ohne jeden Zwang von außen war ein anziehungskräftiger Raum des gewaltfreien Miteinander entstanden, immer kräftiger und zugleich vollkommen friedlich, hatte er sich auf die Ost-West-Spaltung in Europa ausgewirkt. Unter dem Schutz des Atlantischen Bündnisses ist es der werbenden Wirkung der Gemeinschaft zu danken, dass der Kalte Krieg allmählich seine Kraft verlor. Die Mauer fiel, die meisten Mitgliedsländer des ehemaligen Warschauer Paktsystems suchten und fanden alsbald den Weg in die atlantische Sicherheit und in die europäische Gemeinschaft. Wir Deutschen waren es, die sich mit besonderem Nachdruck für die Aufnahme dieser alten europäischen Völker in die neue gemeinsame Union einsetzten. Unser Land liegt in der Mitte des Kontinents. Wir haben 9 Nachbarn, mehr als alle anderen Staaten der Welt außer Russland und China. Deshalb hat uns auch unsere Geschichte nie alleine gehört, vielmehr war sie ständig geprägt durch Druck von innen hinaus und von außen hinein. Heute, genauer seit dem 1. Mai des Jahres 2004, gehören wir derselben Union an. Gewiss, da hat jeder seine eigenen Interessen, aber die Zeit der Bedrohungen oder Ängste zwischen uns ist vorüber. Wie gut, dass junge Menschen dies heute für eine Selbstverständlichkeit halten. Nun also sind 60 Jahre seit dem Zürcher Aufruf von Churchill vergangen. Heute ist schon die 3. Generation nach ihm am Ruder. Sie steht vor einer völlig veränderten Weltlage. Jalta ist vergangen, die Spannung zwischen Ost und West ist abgelöst durch die Globalisierung. Amerika verfügt über einen uneinholbar wirkenden Weltmachtvorsprung. China und Indien sind zu starken Akteuren herangewachsen. Zugleich ist die herrschende Weltlage voller Krisen. Wer begegnet ihnen denn als wirklich verantwortliche Kraft? Glaubwürdigkeit und Legitimität liegen bei den Vereinigten Nationen, aber ihr Mandat übersteigt bei weitem ihre Macht. Und die Europäische Union? In 2 Monaten wird sie 27 Nationen umfassen, mit einer 500 Milliarden Einwohner, einem Viertel des globalen Bruttoinlandprodukts. Sie verfügt über den weltgrößten Binnenmarkt. Untereinander wird der Frieden eingehalten. Soweit die EU mit einer Stimme spricht, ist sie einer der ganz wenigen globalen Machtfaktoren. Zugleich steht Europa bei seinen eigenen Bürgern zurzeit nicht gerade sehr hoch im Kurs. Wohin geht denn die Reise? Immer mehr Mitglieder? Immer neue Einwanderer? Wo sind die Grenzen? Wie bestehen wir den Wettbewerb? Was verschafft uns Wachstum und Beschäftigung? Wer sorgt für soziale Gerechtigkeit? Ist die Energieversorgung gesichert? Wer regiert überhaupt? Und mit welcher demokratischen Legitimation? Das Feld ist für ernsthafte Fragen ebenso offen wie für demagogische, populistische Piraterie. Wenn man zu Hause mit den Problemen nicht fertig wird, dann ist es doch lustvoll, Europa als den Schuldigen zu entlarven. Die europäische Gemeinschaft ist dadurch herangewachsen, dass Nationen wichtige Teile ihrer Souveränität zentral zusammengelegt haben. So etwas hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Aber ein veritabler Staat ist dadurch nicht entstanden. Stattdessen sind wir nun Mitgliedsländer von so etwas wie postklassische Nationalstaaten geworden. Dafür gibt es keine brauchbaren historischen Vorbilder. Das bedeutet durchaus nicht das Ende der Nationalstaaten. Bei unserer ESU bleibt die Bindung der Menschen an das eigene Land bestehen. Die politische Debatte wird zu Hause geführt. Die Nation gilt als eine europäische Erfindung. Im Allgemeinen gehört zu ihrem Bestand dreierlei: so etwas wie gemeinsame Werte, ein Zusammenhalt durch Geschichte und Sprache und nicht zuletzt eine politisch handlungsfähige Einheit. Pflicht und Recht der staatlichen Nation ist es, den Bürgern Sicherheit und Wohlfahrt zu verschaffen, ihnen aber auch Leistungen und wo nötig Opfer abzuverlangen, nicht zuletzt zum gemeinsamen Schutz. Zur inneren Struktur gehören Gewaltenteilung. Die EU als Ganzes folgt nun diesen Grundregeln auf ihre eigene Art. Ihr zentrales Organ zur Verwaltung und halb zum Mitregieren ist die Kommission in Brüssel. Welcher Platz gebührt ihr denn bei der Gewaltenteilung? Sie handelt nach ziemlich wolkigen Ermächtigungsnormen. Ihre Hauptaufgabe ist der gemeinsame Markt. Sie macht Gesetzesvorschläge, über die aber im Parlament und vor allem im Europäischen Rat entschieden wird. Dort wird Europa von den nationalen Regierungen dominiert. Dadurch bleiben diese die Herren der Entwicklung. Das Ganze ist keine für die Bürger ganz leicht durchschaubare Mixtur. Das gewachsene Gewicht der EU ist unbestreitbar. Seine Mitglieder haben sich zusammengeschlossen, weil sie endlich aus der Geschichte gelernt haben, aber auch, weil jedes Land spürt, dass es für sich allein den Herausforderungen der Globalisierung nicht gewachsen ist. Das sind die entscheidenden Impulse für die EU. Über die Kraft der EU entscheidet die Vitalität ihrer Mitglieder. Einige von ihnen, zumal große, ringen gegenwärtig hart um dringend notwendige, oft allzu lang verzögerte Reformen. Spielt dabei die EU eine hilfreiche Rolle? Kann und darf sie überhaupt helfen? Ist sie befugt? Ist sie willens, uns vor unpopulären heimatlichen Reformen zu schützen, wie manche hoffen? Andere fürchten umgekehrt, dass die Kommission zu wirtschaftsfreundlich und zu marktverliebt sei. Doch selbst wenn sie das wäre, so ist sie weder stark genug noch befugt, die jeweiligen Arbeitsmärkte zu steuern oder für soziale Gerechtigkeit in den Nationen zu sorgen. Unsere Länder, jedes für sich, sind gewachsene Solidargemeinschaften. Dort haben wir selbst die Verantwortung für Arbeitsmarkt, für Steuern, für Jugend, Alter und Gesundheit. Die letzten europäischen Verträge, insbesondere 2002 in Nizza, ergaben die klare Einsicht, dass wir, zumal nach der großen Osterweiterung, ganz unzureichend nur handlungsfähig sind. Ein neues, großes Regelwerk wurde in Angriff genommen, der Verfassungsentwurf entstand. Überwiegend wurde er angenommen, aber in zwei der europäischen Gründungsländer scheiterte er knapp. Gleich viel, ob dieses Nein überwiegend auf nationale Krisen verweist, wir alle sind davon mit betroffen. Der Entwurf ist recht mühsam zu lesen, umfasst aber wichtige, seit langem gerade auch in den Neinsagerländern geforderte europäische Fortschritte. Der Name Verfassung ist kühn. Das ist ja kein geheiligter Begriff. Dennoch gibt es nicht den geringsten Zweifel, dass die EU einen verlässlichen Rahmen braucht, einen klaren politischen Kompass. Das Ziel des Verfassungsentwurfs ist nicht nur wünschbar, sondern ganz und gar unabdingbar. Nur dann werden wir Europäer handlungsfähig. Nur dann sind wir eine global verantwortliche Friedensmacht. Und nur dann werden wir unseren Lehren aus der Geschichte gerecht. Hier liegt nun der zentrale Auftrag an uns Deutsche, wenn wir am 1. Januar des kommenden Jahres die Präsidentschaft in der EU übernehmen. Die ganze Europa-Idee hat die deutsche Nachkriegsgeschichte geprägt. Dass wir heute mit Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft in der EU vorne liegen, wird uns gewiss nicht in den Kopf steigen. Zusammenarbeit und Rücksicht auf die anderen Länder aller Größenordnungen ist unser besonderes Gebot. Aber ein führender und prägender Einsatz für den Einigungsprozess, der kommt uns zu. Es wird nicht genügen, dankbar an die 50 Jahre alten Römerverträge zu erinnern und nun einfach nur sogenannte Beiträge für die Zukunft einzubringen. Europa steht heute vor einer ganz anderen Herausforderung als zu jener Zeit, da es um die Heilung der Wunden aus zwei Weltkriegen ging. Nun geht es um unsere globalen Interessen und Verantwortlichkeiten. Dafür lohnt es sich erneut, das Gedächtnis aufzufrischen und die Weitsicht und Autorität, die Kraft der großen europäischen Akteure als unsere Vorbilder zu begreifen. Ich möchte einige nennen, wir sollten sie nicht vergessen. Robert Schuman, Konrad Adenauer und Alcide de Gasperi, Jean Monnet und Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing, zu meiner großen Freude habe ich gehört, dass er in 8 Tagen hier in diesem Raum erscheinen wird. Also Giscard und Helmut Schmidt, François Mitterrand und Helmut Kohl, Paul-Henri Spaak, Edward Heath, Tadeusz Mazowiecki, Václav Havel und viele andere, die für uns alle den europäischen Weg gingen. Sie sind für uns der Maßstab. Es ist dringend nötig und absolut in unserer Reichweite, die Partnerschaft gerade auch mit den Gründungsländern ganz frisch zu mobilisieren. Mit allem Nachdruck erwarten wir, dass aus Frankreich nach der Präsidentschaftswahl im Mai ein neuer, frischer europäischer Windzug zu uns herüberblasen wird. Italien hat von Anfang an und zumal im Kalten Krieg eine besonders kluge und starke Stimme für Europa entwickelt, auf die wir für die Zukunft mit ganzer Zuversicht setzen, so wie auch auf unseren wichtigsten östlichen Nachbar Polen. Das ist unser gemeinsamer Auftrag, um die innere Struktur der EU zu stärken. Wir brauchen sie aber vor allem auch für unsere Handlungsfähigkeit nach außen. Nur so können wir global unseren Interessen dienen und dafür brauchen wir eine gemeinsame Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Das ist die entscheidende Aufgabe der kommenden Zeit und von ihr soll auch jetzt hier die Rede sein. Seit Jahr und Tag haben wir außenpolitische Institutionen und Sprecher. Wir haben uns auf die sogenannte GASP verständigt, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Der außenpolitische Beauftragte Solana bringt mit wachsendem Einfluss eine einheitliche Stimme Europas bei kritischen Entwicklungen zur Geltung. Man denke an den westlichen Balkan, an die revolutionäre Entwicklung in der Ukraine und vor allem an die Iran-Krise. Im Außenhandel ist die EU durch eine einheitliche Stimme vertreten. Die große Bedeutung der globalen Wirtschaftsbeziehungen wirkt sich maßgeblich und positiv auf gemeinsame außenpolitische Position der EU aus. Das entscheidende Gremium für die außenpolitischen Entscheidungen aber ist und bleibt noch immer der Europäische Rat. Dort besteht nach wie vor kein Mehrheitsprinzip, sondern wenn auch in abgestufter Form, ein Vetorecht für jedes Land. Gewiss enthält der Verfassungsentwurf wichtige Fortschritte, entweder durch einen europäischen Außenminister und die Verlängerung der Präsidentschaftsamtsperioden. Dennoch steht die Hürde der Abstimmungsregeln im Rat einer europäischen Außenpolitik im Wege. Hier war man bei der Arbeit für die europäische Verfassung bisher überfordert. Noch sind wir nicht so weit, dass sich die Mitgliedsländer einer außenpolitischen Mehrheit des Rates einfach glatt unterwerfen, nur deshalb, weil es ein konstitutioneller Vertrag vorschreibt. Soweit hätte der Entwurf gehen müssen und soweit konnte er nicht gehen. Dafür kam er zu früh. Das sind zwei Seiten derselben Münze. Es dauert seine Zeit. Noch ist das Gelände unerforscht. Aber mit jedem Schritt kommen wir voran. Zwei Entwicklungen vor allem helfen uns dabei. Das eine sind schlechte Erfahrungen mit uns selbst, also Strafen für Uneinigkeit. Das andere sind die Lehren, dass wir die ständig wachsenden globalen Herausforderungen eben nur zusammen bestehen können. Ein zündendes, nicht vergessenes Beispiel für schlechte Erfahrungen mit uns selbst war das europäische Verhalten vor dem Irakkrieg. Kein Mitgliedsland lud zur gemeinsamen Beratung über die drohende amerikanische Invasionsentscheidung nach Brüssel ein. Stattdessen profilierten sich zwei entgegengesetzte Standpunkte, jeweils unter Führung von London und Paris. Frankreich sah seine Stunde im Sicherheitsrat gekommen. Von Deutschland unterstützt, sorgte es für massiven Widerstand gegen Amerika in der UNO. Die Briten dagegen ließen bei einigen Mitgliedern eine scharfe Erklärung zugunsten des amerikanischen Präsidenten zirkulieren, mit heftiger Unterstützung unter anderem der damaligen Regierungschefs in Spanien und Italien, Aznar und Berlusconi, beide über des ohne erkennbaren Rückhalt bei der Mehrheit im eigenen Land. Andersdenkende EU-Partner wurden von dieser Aktion überhaupt erst durch die Medien informiert. Das wirkte wie eine Intrige. Dieser Konflikt galt vielen als der Beweis für die strukturelle Unfähigkeit der EU zu einer gemeinsamen Außenpolitik. So war es damals in der Tat. Die böse Erfahrung hat aber in Wahrheit neue Einsichten gefördert. Sie können uns einander näher bringen, das haben sie auch getan, gerade auch zu einem vernünftigen Verhältnis mit den USA. Seit der Gründung des Atlantischen Bündnisses herrschte zwar nie immer nur eitel Sonnenschein über den Ozean hinweg. Es gab oft Kritik und Streit. Das ist normaler Ausdruck einer Partnerschaft unter freien Völkern. So blieb es auch nach dem Ende des Kalten Krieges, mit dem sich nun die USA als singuläre Weltmacht etablierte. Nirgends gibt es in Europa eine ernsthafte Tendenz, sich ganz prinzipiell gegen die USA zu positionieren. Wir haben in der EU deutlich genug gelernt, dass ein Versuch, uns hier als Gegengewicht oder gar als Gegensatz zu Amerika zu präsentieren, uns bei uns selbst in Europa nicht einigen, sondern nur von neuem spalten würde. Zugleich haben wir ganz positiv erfahren, dass das Interesse Amerikas an uns Europäern vom Grad unserer Handlungsfähigkeit abhängt, also von unserer Einigkeit. Auch für die Briten ist dies eine nützliche, wiewohl bisher nicht immer von ihnen beherzigte Erfahrung. Sie sind halt in Washington umso interessanter, je mehr sie in glaubwürdiger Weise für Europa zu sprechen legitimiert sind. Ein Großbritannien, das einen integrierten, einen prägenden, einen mitführenden Einfluss auf die EU sucht und findet, ist jenseits des Atlantiks unvergleichlich viel einflussreicher als ein vom Kontinent isoliertes, in Special Relations allein schwelgendes Vereinigtes Königreich. Noch einmal, Deutschland und Frankreich bleiben zusammen von entscheidender Bedeutung für die Zukunft in Europa, aber eben auch Großbritannien. Der 100-jährige Krieg zwischen den Briten und den Franzosen ist doch nun wirklich lange genug vorbei. Wie wäre es mit einer neuen Entente cordiale? Diesmal nicht gegen Deutschland, sondern für Europa. Dann können wir sagen, wir seien, gewährt uns die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Nicht ganz realistisch, aber warum darf man nicht auch mal von so etwas träumen? Nun erleben wir in letzter Zeit immer wieder amerikanische Anläufe zu neuartigen Partnerschaften. Da und dort wird an einer Alliance of the Willing gebastelt. Das ist ein seltsamer Begriff. Verdient eine Allianz denn ihren Namen, wenn sie aus Unwilligen besteht? Oder ist man einfach nur zu neuen Zielen unterwegs, für die ein paar alte Treue mit neuen, willigen Partnern zu verkuppeln wären? Also, wie man öfters von drüben hört, zum Beispiel mit Australien, Japan, Georgien. Washington hat seit einem halben Jahrzehnt seine Weltpolitik verändert. Entscheidend geprägt durch die wahrhaft schwere Erschütterung seines traditionellen Gefühls der Unverwundbarkeit am 11. September 2001, hat er sich den Kampf gegen den Terrorismus zur vorrangigen Aufgabe gemacht. Es hat seine militärische Weltüberlegenheit durch eine nie dagewesene, mit gewaltigen Staatsschulden finanzierte Aufrüstung befestigt. Das zentrale Thema des Präsidenten wurde der Sieg im Kampf um die Sicherheit. Im transatlantischen Verhältnis kam die Unterscheidung zwischen Amerika auf als harter Mars drüben und bei uns in der EU als weiche Venus. Aber ganz so konnte es nun doch nicht bleiben. Die herkömmliche Weltordnung steht im Zeichen nachhaltiger Veränderungen. Die globale Politik ist heute nichts anderes als eben multipolar und multikulturell. Das Gewicht Asiens wächst wirtschaftlich und politisch. Das System der Nichtverbreitung atomarer Bewaffnung droht zu zerbröckeln. Der 11. September 2001 ist ein schwerer Schock für Amerika, dessen Tiefe wir gar nicht ernst genug nehmen können. Zugleich aber ist er auch ein Unheil für das Ansehen der großen und würdigen Weltreligion Islam. In den Augen der Welt gelten wir transatlantisch nach wie vor zusammen als der Westen. Mit Recht. Allen Konflikten und Vertrauenskrisen zum Trotz bleiben wir von unserem gemeinsamen kulturellen Erbe, unseren Verfassungswerten, unserer ökonomischen Struktur und unseren politischen Grundinteressen geprägt. Dabei bleibt aber auch jede der beiden Seiten unseres Ozeans von Fehlern und Schwächen der jeweils anderen Seite mit betroffen. Deshalb ist heute auch der Ruf aus Amerika nach Europa wieder deutlich vernehmbar. Im Bereich der Sicherheit gehören wir unverändert und eindeutig in die Atlantische Allianz. Dies gilt gerade auch durch den Ausbau der ESVP, der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsprogramms, zu stärken. Sie dient der Selbsthilfe, diese ESVP, während die USA europäische Stützpunkte nach Osten verlagern. Sie ist gerade kein Gegengewicht, sondern ein Instrument transatlantischer Arbeitsteilung. Nicht zuletzt auch bei wachsender Nachfrage in Richtung auf Softpower. Globalisierung ermöglicht offene Grenzen und Arbeitsteilung, aber unter ungleichen Teilnehmern. Am globalen Kapitalmarkt werden Milliardenbeträge Tag und Nacht gehandelt, jedoch noch praktisch ohne Regeln. Die Welthandelsorganisation dagegen arbeitet mit ihren geregelten Strukturen. Dort wurde nun alsbald nach dem 11. September 2001 unter dem Namen Doha eine neue Welthandelsrunde, ausdrücklich als Entwicklungsrunde, eingeleitet. Der Handel also soll der besseren Entwicklung dienen. Gegenwärtig wird ihr Abschluss jedoch erneut mit der Gefahr des Scheiterns verschoben. Ungelöst ist der Streit um die Agrarlobby von reichen Ländern und um Industriezölle. In weiten Regionen der Welt, darunter Lateinamerika und anderen, nicht zuletzt in islamischen Ländern, herrschen Verlierergefühle vor. Wen sollte das verwundern? Eine scheiternde Doha-Runde bringt Kosten und Risiken für die gesamte Weltwirtschaft mit sich. Stattdessen breiten sich dann bilaterale oder regionale Freihandelsabkommen aus, ebenso wie ein wachsender Wirtschaftsnationalismus. Indien und vor allem China sind zu gewaltigen Märkten herangewachsen. Zugleich entwickeln sie sich zu starken Wettbewerbern für uns. Am weltpolitisch verantwortlichen Management beteiligen sie sich bisher reichlich zurückhaltend. Ein Beispiel dafür ist Chinas neue Afrikapolitik. Dort ruft China als größtes Entwicklungsland der Welt den Kontinent mit der größten Zahl von Entwicklungsländern zu einer exklusiven Zusammenarbeit auf, durchaus zum Wohle seiner eigenen Energie- und Handelsinteressen, ohne dass sich China spürbar an allen Hilfsaktionen der UNO für bedrohte afrikanische Völker wahrnehmbar beteiligt. Für die Außenpolitik der EU stellen sich Aufgaben von zentralem Gewicht gegenüber Russland. Für eine Kooperation bedarf es einer Basis von Werten mit allgemeinen Menschenrechten. Auch die bösen früheren Erfahrungen unserer neuen östlichen EU-Mitglieder mit dem großen Nachbarn gilt es wirklich ernst zu nehmen. Andererseits ist aber eine allgemein westliche Selbstgerechtigkeit gegenüber Russland durchaus fehl am Platz. Das Riesenreich ist schwer genug zu regieren. Es sucht seine große unabhängige Rolle in der Weltpolitik mit seinem Rohstoffreichtum und darüber hinaus ohne beständige Partner. So wie die EU der Energielieferungen bedarf, braucht Russland seine verlässlichen Abnehmer. Immerhin 67% des gesamten russischen Gasexports fließen in die EU. Unser Verhältnis zu Russland ist aber eben nicht auf Energie beschränkt. Vielmehr entspricht der Summe unserer europäischen Interessen für Frieden, Freihandel, Energie und den Balkan wie auch den Nahen Osten die Annäherung zu einer dauerhaften Zusammenarbeit mit Moskau. Russland ist nicht unser Feind. Krieg und Chaos im Nahen und Mittleren Osten betreffen Europas Interessen und auch unsere eigene Sicherheit ganz unmittelbar. Für die Nachbarschaftspolitik der EU ist dies die wichtigste und zugleich gefährlichste Region. Hier lernt die EU ganz konkret zusammen zu handeln, auch soweit sie noch keine verbindlichen außenpolitischen Entscheidungsstrukturen untereinander vertraglich vereinbart hat. Im Januar 2002 hatte Präsident Bush die drei Länder Irak, Iran und Nordkorea als Achse des Bösen gestempelt. Was wurde daraus? Der Irakkrieg, unter Verletzung der UNO-Regeln eröffnet, beseitigte den dortigen brutalen Diktator. Doch förderte der Krieg keine der prognostizierten Massenvernichtungswaffen zutage. Er sollte dem Kampf gegen den Terrorismus dienen, hat diesen aber in Wahrheit nachhaltig gestärkt. Historisch hatte es den Irak als einheitliche Nation von innen her gar nicht gegeben. Das haben die Briten in der Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich am Ende des Ersten Weltkrieges ja erfahren. Es gab diese Einheit nur unter autokratischer Herrschaft, also unter dem Regime Saddam Hussein. Heute ist es die Besatzungsmacht mit ihren Anstrengungen, das Land nicht im Zustand des Bürgerkrieges verlassen zu müssen. Nachdem Nordkorea den Besitz von Atomwaffen reklamiert, ist auch im Iran die Verfügbarkeit über funktionsfähige Kernwaffen in absehbarer Zeit ja nicht auszuschließen. Ja, in der Zeit des Kalten Krieges wurden Grundsätze der atomaren Verhaltensregeln mit wechselseitiger Sicherheit ganz gut befolgt. Heute dagegen herrscht im System der Nichtverbreitung atomarer Waffen ein wahrer Dschungel. Auch der neue Atomvertrag zwischen Washington und Delhi trägt dazu bei. Nordkorea und Iran stellen uns vor zwei vollkommen unvergleichliche Herausforderungen. Nordkorea ist ein armes, ausgelaugtes Land. Sein großer Nachbar China fürchtet ebenso wie Südkorea primär eine Zerreißprobe mit explosiven Massenauswanderungen. Für unsere derzeitige europäische Außenpolitik steht besonders der Iran im Vordergrund. Hier haben sich drei außenpolitisch führende EU-Mitglieder, also London, Paris und Berlin, zusammen mit Solana nachhaltig eingeschaltet. Die Entwicklung ist mit offenem Ergebnis im Gang. Der Iran ist ein großes schiitisches Land mit einer alten Kultur. Er gehört weder zur arabischen Welt noch zum asiatischen Subkontinent, auch nicht zu seinen nördlichen Nachbarn aus dem ehemals Großrussischen Reich. Zugleich ist er rings von Kernwaffenmächten umgeben, in Israel, Russland, Pakistan und den Besatzungsmächten im Irak. Er hat also durchaus auch eigene Sorgen um die Sicherheit. Zugleich sucht er technologische Kapazitäten, vor allem aber auch Lebensperspektiven für seine überaus große, gut ausgebildete, junge Bevölkerung. Die provokatorischen Äußerungen seines Präsidenten Ahmadinejad unterstreichen den Anspruch auf wachsenden iranischen Machteinfluss in der ganzen Region. Damit verbundene Bedrohungen beziehen aber auch uns Europäer unmittelbar ein. Der jüngste Krieg im Südlibanon, von Panzern, Hubschraubern und Bomben gegen Guerillaterror geführt, hat keine Entscheidung gebracht. Wie sollte er denn auch? Nun also beteiligt sich die EU zusammen am UNO-Mandat der militärischen Libanon-Mission. Das ist ein notwendiger neuer Schritt von Gewicht. Die EU und mit ihr wir Deutschen sind im Nahen Osten präsent. Natürlich ist das nicht ohne Risiko, denn dort herrscht nun nur Waffenruhe, aber keineswegs Frieden. Nun haben wir Europäer aber dort endlich eine eigene, vernehmbare Stimme. Es gilt, sie einzusetzen, denn wir müssen Druck ausüben für politische Fortschritte. Natürlich, im Zentrum bleibt die Sicherung der Existenz Israels. Ihre langfristige Stabilität hängt aber eben nicht allein von Militärmacht ab, sondern vor allem von der Klärung zwischen Israel und denjenigen drei Nachbarn, mit denen es bisher keine Vereinbarungen gibt. Schon der frühere israelische Ministerpräsident Rabin hat dies mit Nachdruck gefordert. Vordringlich ist eine haltbare Zukunft eines endlich entstehenden palästinensischen Staates. Sodann ist eine Verhandlungslösung zwischen Syrien und Israel nötig und möglich. Syrien ist nicht ein Gottesstaat. Es hat ein Interesse weder an der Machterweiterung des Iran noch am Aufbau eines islamistischen Fundamentalismus. Die damit verbundene dritte Aufgabe ist die libanesische Unabhängigkeit. Die europäische Außenpolitik hat die Aufgabe, das transatlantische Verhältnis in dieser Richtung kräftig, nachhaltig zu beeinflussen. Denn ohne eine umfassende Lösung des arabisch-israelischen Konflikts wird es keinen neuen Nahen Osten geben, wohl aber einen neuen regionalen Rüstungswettlauf. Der kann sich dann sowohl auch zu Konflikten zwischen Muslimen und Muslimen auswirken. Eine atomare Bewaffnung Irans würde Ägypten, die Türkei und die Saudis ganz gewiss nicht ruhen lassen. Im engen Zusammenhang damit steht bei der Abwehr von Terrorismus der Umgang mit kulturellen Konflikten. Noch sind die transatlantischen Urteile hier nicht immer kongruent. Aus der Zugehörigkeit von Terroristen zum Islam sind zum Teil gefährliche Deutungen entstanden, also wenn etwa ohne Unterschied von Islam und Islamisten gesprochen wurde. In den USA kam die irreführende Rede von einem Islamfaschismus auf. Für uns Europäer ist ein stabiles Verhältnis mit dem Islam von schlechthin vitaler Bedeutung. Unter uns selbst sind über 15 Millionen Muslime ansässig. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft leben 1,5 Milliarden Muslime. Also der Clash of Civilizations, ein veritabler Zusammenprall, der uns von amerikanischen Denkern schon vor Jahren warnend vorhergesagt wurde, der darf nach unserer Erfahrung und in unserem ureigensten Interesse eben nicht stattfinden. Außerdem findet er ja gar nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb von Religionen statt. Gewalt ist, zumal wenn sie religiös motiviert ist, ein schweres Unheil. Die Geschichte hat uns dies grausam genug gelehrt, auf islamischer wie eben auch auf christlicher Seite. Für uns geht es mit allem Nachdruck um den Dialog der Kulturen. Nichts dürfen wir in Europa weniger erlauben als eine Entfremdung unserer eigenen Mitbürger und unserer Nachbarn aus dem Bereich der islamischen Religion. Auch die Eröffnung von langfristigen Gesprächen mit der Türkei über ihr Verhältnis zur EU ist dafür eine Probe aufs Exempel. Ob daraus eine Mitgliedschaft oder eine andere Art der Zusammenarbeit entsteht, das wird sich zeigen. Wir verhandeln ganz und gar ergebnisoffen. Denn von vornherein ein bestimmtes Ergebnis auszuschließen, das hieße nichts anderes, als die andere Seite auszuladen, ehe man überhaupt am Tisch sitzt. In jedem Fall aber sind diese Verhandlungen nicht nur für unser ganzes Verhältnis zu islamischen Ländern, sondern auch im Konflikt mit dem Terror gewiss eine wirksamere Antwort als der Irakkrieg. Ja, gewiss, mit unserer ganzen Kraft setzen wir uns dafür ein, Terrorismus zu bekämpfen. Indessen, was ist ein Krieg gegen Terrorismus? Mit Krieg definiert und akzeptiert man die Gegenseite als Feind und beachtet die Kriegsregeln, die es ja vollgültig gibt. Aber wer ist hier der besiegbare Gegner? Wo ist er, der doch allenfalls als ein Netzwerk über Staats- und Gesellschaftsgrenzen hinaus erkennbar zu werden scheint? Weil es darauf keine Antwort gibt, wird der Kriegsfeind Terrorist nun um der eigenen Sicherheitswillen zum illegalen, aller angeklagten Rechte beraubten Unmenschen. In unserem rechtsstaatlichen Verhältnis stehen Freiheit und Sicherheit immer wieder in einem Spannungsverhältnis zueinander. Die Freiheit der Bürger bedarf ihrer Sicherheit. Aber wo Sicherheit als das schlechthin absolute Gebot der Freiheit verstanden wird, da entsteht leicht die gefahrvolle Praxis, die Freiheit der Bürger durch die Sicherheitspolitik des Staates einfach einzuschränken. Das darf es bei uns in Europa nicht geben. So denken wir also, wie ich meine, gemeinsam in Europa, oder wir lernen es. Meine Damen und Herren, es dauert nur noch 5 Minuten. Auf unserem Weg zu einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in der EU nimmt die Übereinstimmung unter uns ständig zu. Auch schon bevor wir uns darauf verfassungsrechtlich verpflichtet haben, so wächst die politische Union konkret heran. In der Ablehnung des Beispiels Guantanamo stehen wir eng zusammen. Wir sind einig, dass die Menschenrechte besser geschützt, das Völkerrecht gestärkt und die Vereinten Nationen reformiert werden müssen. Gemeinsam haben wir uns für den Internationalen Strafgerichtshof eingesetzt. Im Zeitalter der Globalisierung wird es immer deutlicher, dass Gewalt bis hin zum Terrorismus nur dann zurückgeht, wenn man ihren Ursachen zu Leibe rückt. Gerade hier muss dringend die UNO heranwachsen. An diese Ursachen hat ja die Welt zum Zeitpunkt der Gründung der Vereinten Nationen kaum gedacht, ja kaum zu denken vermocht. Damals, 1945, da ging es um die Verhinderung eines Dritten Weltkrieges. Und darauf beruhte die Zusammensetzung und die Stimmkraft im starken Sicherheitsrat. Heute sind es die sozialen und die wirtschaftliche Entwicklung der Welt, das Bevölkerungswachstum, die Armut, die Migration, die immer brisantere gemeinsame Pflicht zum Schutz der Natur und Umwelt, für die es eines weit stärkeren Einflusses der UNO bedarf. Die Mehrzahl der globalen Aufgaben lässt sich eben gerade nicht mit militärischen Mitteln lösen, die im Vordergrund der Debatten des Sicherheitsrates stehen. Eines Sicherheitsrats, in dem zwei große Kontinente der Welt überhaupt nicht vertreten sind. Wir Europäer können uns die Welt nicht aussuchen, in der wir außenpolitisch mitwirken wollen und müssen. Es ist diese Welt, in der wir unsere Interessen vertreten und die uns unsere Aufgaben und oft auch zugleich die Partner vorschreibt. So lernen wir die einzige probate Antwort auf die für uns unentrinnbare Globalisierung, nämlich mit einer Stimme zu sprechen. Trotz aller Europaskepsis unter unseren Bürgern, populistisch von Wahlkämpfern charmiert, wächst dennoch in der Bevölkerung eine Zustimmung zu mehr Europa, nämlich gerade für Außen- und Sicherheitspolitik. Wir streiten oft und heftig untereinander, in Wahrheit, aber kann und will ja niemand davonlaufen aus dem Europa. Fast möchte man sagen, das Familiengefühl wächst eben doch und mit ihm die politische Union. Also klare Fortschritte für Abstimmungsbedingungen im Europäischen Rat, ein verantwortlicher gemeinsamer Außenminister, eine Stärkung von GASK und ESVP. Manchmal ist das Alter ein Vorteil. Denn wer den historischen Ruf von Churchill aus Zürich vor 60 Jahren hellwach vernommen und seither den Weg Europas miterlebt hat, der vertraut auch für die Zukunft darauf. Es dauert, aber es kommt. Für die Jugend und durch die Jugend. Und manchmal dauert halt auch eine Rede sehr lang, aber nun hat sie ihre Ziellinie überschritten. Ich danke Ihnen vielmals.